habe ich ein Thema, erreiche Großes mit kleiner Kraft, ohne große Anstrengung, so mit dem kleinen Finger. Du sollst mit dem kleinen Finger die Herrlichkeit Gottes, die Größe Gottes, die Macht Gottes erreichen und erlangen. Preis dem Herrn. Erreiche Großes mit kleiner Kraft. Bevor ich zum Thema komme, ich lade dich noch herzlich ein zu den nächsten Veranstaltungen. Es gibt so einen Zettel hinten, da stehen alle wissenswerten Daten, Termine, Themen etc. drauf und was als nächstes so passiert. Es passiert ja einiges hier und es ist jeden Mittwoch was los, jeden Freitag, jeden Samstag, jeden Sonntag, manchmal sogar zweimal was los. Also du bist herzlich eingeladen. Du kannst hier gar nicht abfallen, weil hier immer was ist. Halleluja. So, dann ganz herzlich eingeladen zum Mittwoch, den 7. September, da um 16 Uhr, das heutige Elend ist programmiert. Also, was alles abläuft, hinter den Kulissen werden die Fäden gezogen und da stehen Mächte, die versuchen, dich kaputt zu machen. Aber auch die Gnade und die Hilfe Gottes ist auch programmiert und du kannst dem allem entrinnen. Es gibt einen Weg, einen Ausweg. Dann, Freitag, komm raus aus der Verblendung. Es geht also um Erlösung die ganze Zeit, das ganze Wochenende, nächste Woche, Wochenende. Schockwellen kommen auf uns zu. Du musst nur in der richtigen Position sein. Wenn du natürlich dich dagegen stellst und so weiter, kann es sein, dass es dich umhaut. Aber du musst wissen, mit der Welle zu schwimmen. Und aus allem, das lernst du jetzt heute schon ein bisschen, aus allem das Optimale zu machen, das Beste. Nimm die Stunden, wie sie kommen. Also die Dinge kommen auf uns zu, nicht erschreckend. Die Bibel sagt, fürchtet euch nicht, die Dinge müssen alle geschehen, das ist alles schon im Programm drin. So, das heutige Elend ist programmiert, das fängt am Mittwoch an und dann machen wir weiter. Dann am Sonntag, Gott will sein Volk befreien. Israel wurde erlöst aus Ägypten und du wirst auch von deiner Umgebung erlöst. Und deshalb, wir beten auch im Vater unser, x-mal am Tag womöglich, erlöse uns von dem Bösen. Oder früher hat man gebetet von dem Übel. Beides ist schlimm genug, das Böse und das Übel. Und dann haben wir abends dann die Gemeindebibelschule, auch da möchte ich euch schon einladen, liest den Judasbrief. Und den am besten, den liest ihr fünfmal durch, weil der so kurz ist. Manche Bibelbücher haben 5 Kapitel, also du kannst 5 Kapitel lesen, du kannst das eine Kapitel auch durchlesen, du prägst es ein und sage und schreibe. Ich habe gedacht, ich kann noch ein paar andere Briefe auch noch mitmachen bei diesem Judasbrief und anhängen, aber ich bin entsetzt, bin auch auf 30 Seiten gekommen. Da steckt so viel drin an Potenzial, an Material, an Informationen, an Lehre. Also es war ein Traktat, eigentlich als Traktat gedacht, aber es ist so voller großen Wahrheiten drin, also das muss die Gemeinde hören und Gemeinde kennenlernen und deshalb diese Bibelschule. Und ich möchte euch Mut machen, macht die Bibelschule mit. Am Ausgang könnt ihr die verschiedenen Lektionen nachkaufen. Du kannst einsteigen, wo du willst und auch wieder aussteigen, wo du willst. Aber du wirst nicht mehr aussteigen wollen. Wenn du einmal drin bist, bist du drin. Denn du möchtest ja vom Wort Gottes lernen. Du bekommst eine solide Grundlage. Es ist so wichtig, dass du im geistlichen Leben, im Glauben, eine solide Grundlage hast, ein Fundament. Jesus sagt, wer diese meine Worte hört und tut, der ist der kluge Baumeister. Die meisten Leute wissen nicht, was los ist. Und deshalb laufen sie jedem Deppen nach, jedem Gefühl nach, jeder Lehre, jeder Irrlehre und jedem Irrtum und so weiter nach. Aber wenn du weißt, das ist Wort Gottes, das sagt die Bibel und da kannst du solide deinen Weg weitergehen. Erreiche Großes mit kleiner Kraft. In der Bibel ist eine kleine Geschichte. Jesus erzählt, die kleinen Füchse verderben den Weinberg. Also achte auf die Kleinigkeiten. Die Kleinigkeiten haben große Auswirkungen und ich werde dir auch heute den Beweis antreten, dass Kleinigkeiten sind. Setz dir mal einen Punkt auf die Nase, einen schwarzen Punkt und du fällst auf oder Schnauzer. Setz dir einen Schnauzer um oder irgendein Turban und so weiter. Du fällst auf. Eine kleine Veränderung in deinem Leben. Eine rote Rose, Punkt auf der Nase, Scheitel auf der anderen Seite. Dann sagen die Leute, das stimmt doch bei dem was nicht. Und die fangen an, über dich zu diskutieren. So ein paar kleine Extras. Frauen wissen, wie sie sich da ein bisschen verändern können. Also, und du fällst schon auf. Und du wirst schon wahrgenommen. Verändere dein Aussehen und du veränderst auch deine Aufmerksamkeit. Bekommst Komplimente. Gib 5 Nachbarn deine Telefonnummer und sag, wenn die Hilfe brauchen, rufen sie mich an. Und garantiert, nach ein paar Minuten klingelt das Telefon. Du musst nur deine Nummer geben, irgendjemand. Gott gebraucht kleine Dinge und er benutzt kleine Dinge. Wenn du die Bibel studierst, Gott hat nie das Große benutzt. Gott hat nie die Riesen benutzt. Gott hat das Kleine, das Geschmeiß benutzt, um die Welt zu verändern. Da war ein 16-jähriges Mädchen, hat im Facebook falsch angeklickt oder nicht angeklickt, und ich lade sie herzlich ein zu meinem Geburtstag, und nicht angeklickt, und plötzlich standen 1000 oder mehr Leute vor der Tür. Und die wollten alle zu ihrem Geburtstag kommen. Und es ist ein Skandal gewesen dann. Also die Polizei musste sogar aufmarschieren. Nur ein Kreuzchen vergessen. Kleine Dinge verändern deinen Alltag. Ich denke nur, vor ein paar Jahrzehnten hat man die Babypille erfunden oder entwickelt und so weiter. Und das hat unsere Gesellschaft total verändert. Die Pille hat die Gesellschaft verändert, auch die Moral verändert. Überleg einmal, was wäre dein Leben ohne Telefon? So ein kleines Ding, so ein Handy. Ein Schwabe hat es erfunden wahrscheinlich, Handy, also immer in der Hand halten. Oder elektrische Glühbirne oder das Fahrrad. Stell dir mal das Leben vor, ohne Mausefalle. Oder ohne Kamera oder Kopfschmerztablette. Oder ohne Kugelschreiber. Stellen wir das Leben vor. Das sind Kleinigkeiten, aber die haben die Dinge verändert. Früher musste man aufziehen, da die Tinte aus der Flasche oder deine Patrone reinsetzen, dann hast du geschmiert und gekleckert und so weiter. So ein Kugelschreiber, was für eine wunderbare Erfindung, so eine kleine Mine. Täglich werden weltweit tausende Erfindungen gemacht oder Patente angemeldet. Denk nur an Staubsauger, denk an Fotokopierer, denk an all diese Dinge. Da musst nicht mehr mühselig alles abschreiben. Aber viele Patente verschwinden auch in der Schublade wieder und werden nicht vermarktet oder wie auch immer. Aber trotzdem, es wird vieles entdeckt, entwickelt. Also einige Patente oder Entwicklungen sind so einzigartig, man am Anfang gar keine Hoffnung gegeben. Man hat Computer entwickelt und man hat gesagt, nur 5 Leute werden so einen Computer kaufen. Nur 5 Leute. Nur für 5 Leute hat man Computer produziert, die ersten Computer, IBM. Er hat nur 5 Computer produziert und mittlerweile sind es Millionen auf dem Markt. Plötzlich, jeder will einen Computer haben und jeder hat einen Computer. Und die Stückzahl ist unbegrenzt, nicht nur 5. Wir müssen lernen, dass große Dinge immer im Kleinen anfangen. Alles Große auf dieser Welt fängt im Kleinen an. Die meisten Menschen sind blind für die kleinen Dinge, weißt du, die kleinen Dinge übersieht man, die beachtet man nicht, die verpasst man oder was soll, das soll die Welt verändern? Alles fing einmal ganz klein an. Gott arbeitet immer mit kleinen Dingen, mit kleinen Leuten und er verwendet sehr viel Zeit für die Kleinen, die Unbedeutenden. In meiner Bibel heißt es, das was nichts ist, das Geringe, das hat sich Gott erwählt. Bitte, pass auf, Gott ist das Kleine genauso wichtig, noch viel wichtiger als das Große. Mit dem Großen gibt es sich nicht, aber dem Großen droht es sogar mit Gericht. Der Elefant, kennst du Elefanten? Hast du schon so gesehen, was für Biester das sind? Das sind die größten Lebewesen, was wir haben hier zurzeit auf dem Planeten, außer Walfische. Aber am meisten nicht der Mensch tötet die Elefanten, rottet die Elefanten aus. Eine kleine Fliege. Eine kleine Fliege bringt den Elefanten zum Heulen, denn eine kleine Mücke überträgt die Krankheiten. Die kleine Fliege ist es, die den Elefanten umbringt. Und was dich und mich umbringt, sind nicht die großen Sachen. Die Kleinigkeiten bringen uns um. Die kleinen Tyrannen, wo sie auch immer sind. So, Elefanten sind also von Mücken vom Aussterben bedroht. Diese großen Biester. So ein paar kleine Gedanken. Kleine Momente kommen viel öfters vor als die großen. Viel öfters, fast tagtäglich, alle Stunde paar Mal. Große Dinge haben nachweislich wenig Einfluss auf unser Leben, aber die kleinen dafür umso mehr. Große Katastrophen, die gehen vorbei, die waren da und so weiter, aber dieser kleine Stau oder die kleine Handicap und so weiter, die machen uns zu schaffen, die ärgern uns, die nehmen uns die Freude. Also, große, kleine Wirkung oder kleine Sache und große Wirkung. Großes mit kleiner Kraft erreichen. Weißt du, alles am richtigen Platz, im richtigen Zeitpunkt. Man ist effektiv. Lass mich zu dieser Geschichte ein bisschen andersrum rangehen. Man ist effektiv, wenn man das Richtige im richtigen Moment tut, den richtigen Leuten. Der Martin Luther, das war ein kleiner, unbekannter Mensch. Eigentlich, was sollte er, was wollte er eigentlich? Aber dann schlägt er diese 95 Thesen an der Tür zur Kirchentür. Ob das so war oder nicht, ist jetzt dahingestellt, aber auf jeden Fall die Legende, die Geschichte erzählt, er schlug die 95 Thesen an und aus diesem kleinen, unbedeutenden Mensch wurde ein Reformator, ein Revolutionär. Plötzlich ist er in eine Sache hineingeraten und man fragt sich ja, wie ist Martin Luther geworden? Durch eine Kleinigkeit, durch diese 95 Thesen. Ein Steinchen kann eine Lawine auslösen. So ein paar Hammerschläge. kann das Leben von tausend Menschen verändern. Und Gott will dich und mich wirkungsvoll und effektiv einsetzen. Das ist Gottes Plan. Deshalb bist du hier, um nicht nur zu sitzen und sagen, wunderbar, der Herr ist gut. Nein, du sollst die Güte Gottes anderen Menschen erzählen, wie gut Gott ist, und anderen Menschen mitteilen, die Liebe Gottes. Wir sollen aus unserem Leben das Optimale machen. Und die Frage ist, lebst du optimal? Redest du optimal? Denkst du optimal? Wie ist dein Leben? Gott will aus wenig viel machen. Die Menschen natürlich sind heute nur gierig, groß, groß, viel Geld machen und so weiter. Aber die beachten nicht das Wenige. Gerade das Wenige ist, das Gott gebraucht. Und wir stehen da. Der Herr Jesus sagt da, als er die Masse sieht, die hungert und so weiter, und der dem Heiland schon 3 Tage zugehört haben, gebt ihr ihnen zu essen. Aber dann kommen sie daher und sagen, wir haben nur 5 Brote und 2 Fische. Und was ist das für so viele? Schau, was ist das für so viele? Das ist, Gott will durch wenig viel Menschen berühren, viele Menschen segnen, vielen Menschen heilen, vielen Menschen begegnen. Was ist das für so viele? Alles fing irgendwo mal klein an. Aber dieser Junge bringt diese 5 Brote und die 2 Fische. Der Heiland vermehrt es und es bleiben so viel übrig. 12 Körbe sind anscheinend übrig geblieben. Also es bleibt was übrig. Es bleibt für dich was übrig und es bleibt für die anderen auch noch was übrig. Mach das Optimale aus deinem Leben. Und ich möchte ein Prinzip, eine Idee, eine Philosophie oder Theologie entwickeln. Wie kann ich aus meinem Leben mehr machen? Gott ist ein Gott, der multipliziert, zuerst einmal. Aber wir müssen unser Leben Gott geben, ihm zur Verfügung stellen, unser Leben von Gott zerbrechen lassen, teilen, teilen, teilen. Jeder Mensch von uns war eine Einzelle einmal. Und diese Zelle hat sich geteilt, 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 geteilt. Dann sind plötzlich Finger rangewachsen und dann ist noch mehr rangewachsen durch Zellteilung. Gott will aus wenig viel machen. Also sei dankbar für das Wenige, für das Kleine, für die Läuse wie Corrie ten Boom oder Flöhe, je nachdem. Der Segen Gottes ist, was uns reich macht ohne Mühe, der Segen Gottes. Am Segen Gottes ist alles gelegen. Die Bibel sagt also, wo der Herr die Stadt nicht baut, arbeiten alle umsonst, selbst wenn da 1 Million Arbeiter beschäftigt werden, arbeiten umsonst, wo der Segen Gottes da ist. Also da muss nicht viel. Ein paar Segensworte können schon eine Revolution auslösen. Sei gesegnet. Das sind nur ein paar Worte. Aber wenn du das richtig auffasst, richtig erlebst, das richtig zu Herzen nimmst, das verwirklichst und das verinnerlichst, ich bin gesegnet, ich bin gesegnet, ich bin nicht verflucht, ich bin nicht verdammt, ich bin gesegnet. Und dann lebst du schon ganz anders, auf einem ganz anderen Level. Weißt du, Gott erledigt mit einem Schlag, mit einem Wort alles davon. Das kann er. Nur ein Wort. Es werde Licht und Dunkelheit muss abhauen. Petrus fischt die ganze Nacht und nichts gefangen. Geht's dir auch manchmal so? Die ganze Nacht gebetet, 3 Tage gebetet, ganze Woche schon gebetet oder gearbeitet oder 14 Tage oder 3 Wochen oder halbes Jahr. Petrus fischt da die ganze Nacht und nichts gefangen. Und dann kommt der Herr Jesus. Weißt du, der kann sich das leisten und kommt und sagt, Petrus, wirf das Netz auf der anderen Seite nochmals aus. Mittendrin im See. Ein Wort von Jesus bringt den größten Fang seines Lebens. Ein Wort von Gott kann deine Situation verändern. Hat eine gewaltige Auswirkung, dass du sogar deine Nachbarn rufen musst, kommen Sie herüber und helfen Sie mir. Wenn die Welt nur wüsste, woran es liegt und was man macht, um gesegnet zu werden und damit mit mir aufwärts geht und mit vorwärts geht und so weiter. Aber sie wissen nicht. Und deshalb unternehmen sie auch nicht und warten immer auf die Stunde X, bis mich jemand entdeckt, bis mich jemand da fördert und dergleichen. Nein, du musst nur auf ein Wort vom Herrn warten. Und dann passiert es. Gottes Wort sagt zum Beispiel, wenn du den 10. bringst, nur als Beispiel, mir geht's nicht ums Geld hier als erstes, sondern es ist erst zweitrangig. Aber wenn du den 10. bringst, dann sagt Gott, der Herr, ich will die Fenster des Himmels auföffnen. Und das sind 10% von deinem Geld. 90 bleiben sowieso bei dir. Und er sagt, ich mache die Fenster des Himmels auf und ich will den Segen herabschütten und ich will den Segen bringen in dein Leben und. Viele leben unter einem verschlossenen Himmel. Weißt du, der 10. Und dann, weißt du, das ist wenig. Das ist sehr wenig für den lieben Gott. Aber der liebe Gott macht aus diesem wenig sehr viel. Und dann fällt die Ernte, wenn du den 10. nicht bringst und schau die Marktinformationen und Marktdaten, wenn du genau anguckst, 10% der Ernte fällt aus, ist 10% weniger oder das Geld ist 10% weniger wert oder fällt kleiner aus, diese Berichte, diese Einnahmen, 10% Verluste. Die Menschen müssen den 10. zahlen, ob sie wollen oder nicht. Wenn du Gott nicht den 10. gibst, dann holt der Teufel das einfach. Und plötzlich 10% Arbeitslose haben wir fast, oder manchmal mehr, manchmal weniger. Das rächt sich. Das Leben holt das so oder so. Wenn Gott nicht holt, holt es der Teufel. Gott, Natur und so weiter, die holen sich die 10%. Dann regnet es nicht, dann wird der Himmel nicht aufgeschlossen und 10% der Bevölkerung sind dann ohne Arbeit. Aber es ist ein Segen, Gott freiwillig den Zehnten zu geben. So, mit wenig viel erreichen. Wenn du das wüsstest, wenn du den Schlüssel finden würdest, du würdest dann aus dem bisschen, was du hast, sogar Zehnten geben, sogar von deinem Taschengeld würdest du Zehnten geben und du wirst dich wundern, plötzlich fliegen dir Lehrstellen zu, plötzlich fliegen dir Arbeitsstellen zu, plötzlich fliegen dir gute Angebote zu, plötzlich machst du die Karriere deines Lebens, Bilderbuchkarriere. Du könntest eine Bilderbuchkarriere machen, wenn du treu deinen Zehnten zahlen würdest. Ich verspreche nicht zu viel, ich sage nicht zu viel. Teste mal Gott, ob das wirklich, ob er sein Wort hält oder nicht. Kleine Dinge, Kleinigkeiten sind es. Es wird in Schwachheit gesät und es steht in Kraft aus. Das ist, was Gott sagt. Aus nichts macht er alles. Aus klein macht er groß. Das ist der liebe Gott. Gott hat noch so viele Ideen auf Lager, wie er dich segnen kann. So viele Hintertüren, die er noch öffnen könnte. So viele Möglichkeiten. Gott benutzt immer das Kleine, nicht das Große. Vergiss das Große. Ich gehe auf die Straße und stelle mich hin da auf dem Kudamm oder Alexanderplatz oder weiß ich sonst noch wo und predige. Nein, predige in Hinterdupfing. Predige in Hinterdupfing, im Kiez irgendwo in der Ecke, an der Gartenlaube. Und du wirst merken, was da passiert. Das sind die Leute, wo die zuhören. Die Touristen, die haben andere Sachen im Kopf. So, ich denke nur an Moses. Moses, was war seine Waffe? Ein Stock, ein Stab, an dem er sich gestützt hat. Und dieser Stab war sowieso noch nicht einmal was Großartiges. Das war eine ehemalige Schlange, eine Ex-Schlange. Den hat er am Schwanz gepackt und er wusste ganz genau, das ist nicht das Stab, das ist eine ehemalige Schlange, die sich in Schlange verwandelt hat. Und so weiter, kannst du die Geschichte nachlesen. 2. Mose 4, Vers 3. Oder wenn ich dran denke, im Volk Gottes, da sie um Jericho marschieren, da müssen sie ins Horn blasen. Weißt du, durch so ein Geschrei soll eine Mauer fallen? Gott kann das machen. Da ist durch so ein Gebrüll, durch Schafshörnergebrüll, die Mauern einstürzen. Gott benutzt das Törichte. Und ich drehe den Beweis. Das, was gar nichts ist, was du so im Mülleimer schmeißt normalerweise. Was kannst du mit Hörnern? Da kannst du keine Suppe kochen. Vom Schwanz kannst du Ochsenschwanzsuppe noch kochen. Aber von Hörnern? Was kannst du da noch groß machen? Da kannst du nur, da kannst du nur so stehen und brüllen und posaunen. Aber da kommen Mauern zum Einsturz. Oder, wenn ich weitergehe, da ist in Richter Kapitel 3, Vers 31, da so Rinderstachel, wo man die Kälber treibt und die Ochsen treibt und so weiter beim Schamgar. So ein Rinderstachel. Und mit diesem, da schlägt er, da jagt er, da gebraucht er alle diese Dinge. Oder ich denke nur an Gideon, wenn du in Richterbuch weiterliest, Kapitel 7, im Richterbuch, weißt du, da trommelt er eine riesige Armee zusammen, über 30.000 Soldaten. Was würde heute so mancher General geben, wenn er 30.000 Soldaten hätte? Freiwillige, Begeisterte. Aber Gott sagt, das ist zu viel. Junge, geh nach Hause. Wenn du verheiratet bist, und du blöd bist, geh nach Hause. Du brauchst hier nicht kämpfen. Und am Schluss bleiben 300 Mannequins übrig. Und mit diesen 300, und die haben keine Schwerter und keine Spieße und keine Äxte. Weißt du, was sie haben? Leere Krüge und Fackeln. Und mit diesen alten Krügen da, irgendwo ausgedienten Krügen, mit denen schlägt er die Midianiter. Eine Masse, die viel überlegener war, schlagen sie in die Flucht. Nur mit 300 Mannequins. Du siehst, es braucht nicht Massen. Nicht durch Heer und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist geschieht es, sagt der Herr. Also wir denken immer, da muss man Fernseher her, da muss man Radio her, da muss man Internet her, da muss man alles her. Nein, vergiss den ganzen Schmarrn. Du brauchst Jesus und den Heiligen Geist. Wenn Gottes Gegenwart da ist, dann läuft die Sache. Wie geschmiert, wie gebuttert, wie geölt. Gibt's noch andere Worte dafür? So, ich denke weiter. Ein anderer Richter Kapitel 15, da findet einen toten Esel liegen irgendwo, nimmt diesen Eselsknochen, Kapitel 15, Vers 15, und dreht sich da einmal ein paar rum und erschlägt 1000 Mann mit einem Eselsknochen. Oder unser David, in der Bibel, der David meine ich, mit ein paar Steine und 1. Samuel 17, Vers 50, ein paar Steine und so weiter. Und dann kommt er und begegnet dem Riesen Goliath, dem Champion der Philister, und dreht seine Schleuder und erschlägt ihn. und führt Entscheidungen bei mit einem Kieselstein. Weißt du, wir müssen lernen, Gott zu vertrauen. Und diese Woche habe ich über Gottvertrauen gesprochen. Und gestern war das Thema Gebet des Glaubens. Wir müssen etwas tun. Wir können nicht nur beten. Leute, wir müssen aufhören zu beten. Glaube und Werke gehören zusammen. Gebet und Werke gehören zusammen. Du musst was tun. Wenn du nichts anderes tun kannst, nimmst einen Steinschleuder und drehst sie. Und machst Wind. Und machst Bewegung. Du musst etwas unternehmen. Oder da mit dem Esels Kind backen oder mit diesen 300 Mann. Gott segnet, wenn wir uns regen. Wir müssen was tun. Also nicht nur, ich bete 3 Stunden, 30 Stunden oder 3 Jahre. Das passiert gar nichts. Du kannst dein Leben lang dich zu Tode beten. Wird nichts passieren. Bete und arbeite. Bete und diene. Bete und gebe. Bete und sage. Und sprich. Du hast gebetet und wenn du einmal richtig anständig gebetet hast, dann mach deinen Mund auf und dann rede zu den Leuten. Und dann wird es passieren. Nicht, ich muss den Herrn fragen. Ein Gebet reicht aus. Du musst Gott. Gott ist nicht schwerhörig. Gott ist nicht vergesslich. Gott ist nicht dumm. Also das Beleidigung Gottes, wenn du immer wieder dein Problem Gott erzählst, dann denkst du, oh Gott versteht nicht, er hat keine Ahnung. Ich muss immer den erinnern, der ist so vergesslich. Nein, einmal gesagt und dann preis den Herrn und dann fang an zu singen. Und ich sag dir, du kriegst sogar Stimme. Deine Stimmbänder werden wie geölt und du jubelst und vibrierst. Und es geht. Du wirst erstaunt sein, wie das alles so funktioniert. Nur aus Feigheit, aus Dummheit bringen wir nichts zustande. Nur weil wir uns nicht zutrauen. Trau dir was zu. Bete und trau dir was zu. Bete, denn du hast Gott an dem Rücken. Kleine Dinge. Das Gebet ist sowas Kleines. Jedes Kind kann beten. Aktiviere dein Gebet einfach. Beim Beten musst du etwas tun, etwas unternehmen. Einfach einen Brief schreiben. Du hast gebetet, schreibst einen Brief und schickst in den Briefkasten, machst Augen zu und dann überlässt Gott die Resultate. Wir haben hier ein paar Zeugnisse gehört. Einfach im Glauben angemeldet, ich will's haben. Probier's. Oder wir haben gestern von Handauflegung was gesprochen. Eine Kleinigkeit. Soll jemand die Hände auflegen? Das kann jeder. Und es ist auch für jeden. Auf Kranke, die da glauben, auf Kranke werden die Hände legen. Die nicht glauben, die werden es nicht tun. Aber die da glauben. Heute wollen wir ein bisschen vom Vertrauen lernen. Also es geht weiter, eine Stufe. Du solltest die nächsten Predigten auch anhören, entweder auf CD oder im Internet, was es auch immer ist. Wir müssen das, was Gott uns gegeben hat, einsetzen. Was hast du in der Hand, Moses? Ein Stock. Was soll ich mit dem Stock da machen? Dann schlagen, treiben, hochhalten. Weißt du? Und einen Stock wie einen Zauberstab verwenden. Ja, das hat er gemacht, am Wasser geschlagen, am Fels geschlagen und dann kam Wasser raus. Die meisten Leute denken, nur die Spiritisten und Okkultisten können zaubern. Nein, wir Christen können viel mehr, wir können die Wunder Gottes vollbringen. Wenn ich dran denke an die Zauberer in Ägypten, die haben auch einen Teil vollbracht. Der Teufel kann auch etwas. Ich möchte nicht sagen, dass der Teufel gar nichts kann. Der kann schon etwas. Aber dann irgendwo, wenn du deinen Stab nimmst, dein Stab ist länger, dein Stab ist größer, hinter deinem Stab steht Gott dahinter. Und dann, ja. Und die ganzen Stäbe, was da waren, die ganzen Zauberstäbe der Magier und Zauberer von Ägypten, die wurden alle aufgefressen von der Schlange Moses. Von der Schlange Moses. Ja, wo sind unsere Zauberstäbe? Da war alles weg. Der ganze Spuk hat aufgehört. Also Gott benutzt einfache Dinge. Gott fragt, was hast du in deiner Hand? Gemeinde, was haben wir heute Morgen? Wo ist dein Stab? Was hast du heute Morgen? Was ist dein Schlüssel für ein siegreiches Leben? Und ich möchte 3 Schlüssel benutzen oder 4 vielleicht auch ein paar mehr, ich weiß es nicht. Also wie viel? Finde deinen Schlüssel heraus. Aber das, was Gott uns gegeben hat, Gott hat uns das Kreuz gegeben. Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen, uns aber, die wir selig werden, eine Gotteskraft. Du solltest einfach hergehen und das Kreuz dir schnappen. Wenn du keins hast, kauf dir am Büchertisch, gibt's genug Kreuze. Nimm das Kreuz und halt das Kreuz hoch. Über den Kranken halt das Kreuz auf. Ich lege mein Kreuz auf den Kranken manchmal. Manchmal kann ich gar nicht viel beten, weiß ja auch gar nicht, was soll ich zusammen beten. Einfach das Kreuz drauflegen. Unter diesem Zeichen siegen wir. Du solltest das Kreuz gebrauchen. Das nehme ich gleich mit. Das Kreuz. Gebrauche das Kreuz in deinem Leben, in deinen Situationen. Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit. Die Menschen verstehen nicht. Juden können damit nichts anfangen. Die Griechen können damit nichts anfangen. Niemand kann damit was anfangen. ist eine Torheit. Die Heiden können damit nichts anfangen, aber wir Christen, wir können hochhalten. Satan flieht, wenn er das Wort vom Kreuz hört. Es ist vollbracht. Wenn er das hört, zittert er. Wenn du das Kreuz proklamierst und der Teufel versteht, das Kreuz zunichte zu machen, es ist eine Gotteskraft. Vielleicht bist du in der Sterbestunde und hast gar nichts. Halt dich an dein Kreuz fest. Das Wort vom Kreuz. Nicht nur ein Kreuzchen aus Holz, nein, das muss ein Glaubenskreuz sein. In Problemen gegenüber, geh mit diesem Kreuz oder diesem Zeichen, siegen wir. Wenn du irgendwo hingehst, du solltest deinem Chef gegenüber das Kreuz vor die Nase setzen. Stell dir vor, da zittert er. Da sagt er, wie bitte, sind wir in der Kirche, wo sind wir hingeraten? Nein, Gott ist mit dir. Wenn das Kreuz da ist, was glaubst du, der Mensch, der das Kreuz trägt, seine Familie ist gesegnet. Simon von Kyrene, so eine Kleinigkeit, der ging nur eine halbe Stunde mit Jesus und hat das Kreuz getragen für Jesus, weil er zusammengebrochen ist. Und seine beiden Söhne sind Apostel gewesen, Alexander und Rufus. Was glaubst du, was aus deinen Kindern wird, wenn du das Kreuz hochhältst und das Kreuz preist? Der Freimaurer wolle nicht das Kreuz haben. Die Atheisten wollen nicht das Kreuz haben, aber wir wollen das Kreuz haben. Es ist eine Gotteskraft. Dann das andere, auch so was Unscheinbares und so Bedeutungsloses. Das Blut Jesu. Es ist Kraft, wunderbare Kraft in dem Blut. Wir werden dann demnächst bald Abendmahl feiern in ein paar Minuten und so weiter. Und weißt du, das Blut ist dem Teufel zum Trotz noch rot dazu. Und er hat Angst. Weißt du, wenn er das Blut sieht, ist rot für ihn. Nicht mehr weiter. Hier, stopp, halt. Hier müssen sich deine Wellen legen, das Blut. Das war auch, warum das rot ist, weiß ich nicht, aber ist mir egal. Aber ich denke auch, dass an das Seil von der Rahab in Jericho musste auch rot sein. Hänge das rote Seil, das blutgetränkte Seil zum Fenster raus. Und dann wissen wir, dein Haus wird gerettet werden. Du und dein ganzes Haus. Das Blut, das stoppt die Krankheitsmächte. Das Blut stoppt den würdigen Engel. Das Blut ist es. Es ist Kraft in dem Blut. Es ist Sieg in dem Blut. Weißt du, warum die heutigen Christen so Waschlappen sind, keine Kraft haben, keinen Schmalz haben, keinen Saft haben, kein Leben haben? Die preisen nicht mehr das Kreuz und die preisen nicht mehr das Blut Jesu Christi. Da gibt es ein schönes Lied. Ich liebe dieses altraue Kreuz. Oh, das Blut, oh, das Blut, oh, das Blut, so rühme ich. Einfach immer, die Christen haben das Blut gepriesen. Fang an, das Blut Jesu zu preisen. Und der Würgeengel, der dich erwürgt, finanziell, materiell oder wie auch immer, gesundheitlich, der wird weichen müssen. Eine Kleinigkeit, das ist nur eine Kleinigkeit. Nur das Blut Jesu und das Kreuz Jesu rühmen. Noch die dritte Kleinigkeit, die ich dir empfehlen möchte, ist der Name Jesus. Der Name Jesus, weißt du, der Name Jesus, was ist das? Der Name Jesus, was ist das? Aber es liegt große Kraft in dem Namen Jesu. Ich muss das hier umsetzen, damit ich euch besser sehe. So, da ist irgendwas. So. Der Name Jesus. Weißt du, der Name Jesus bewirkt Gewaltiges. Weltveränderung. Nicht nur das Kreuz und nicht nur das Blut. Der Name Jesus. Gott hat einen Namen. Er ist nicht Jehova oder El Shaddai oder Immanuel. Nein, er ist Jesus. Gewiss, all das war in der Bibel und das hat sich Gott offenbart. Jahwe oder was auch immer. Nein, er heißt Jesus. Weißt du, er ist Jesus. Er wird sein Volk von den Sünden selig machen. Und sobald Dämonen diesen Namen hören, fahren sie aus. Weißt du, was Ausfahren bedeutet? Überleg einmal, was Ausfahren ist. Die steigen ins Auto und hauen ab. Das ist Ausfahren. Wegfahren. Das ist Ausfahren. Sobald sie das Blut sehen, sobald sie das Kreuz sehen, sobald sie Jesus hören, fahren sie weg. Rücken ab, bewegen sich nicht mehr oder bewegen sich erst richtig oder tauchen unter, bewirken nichts und du siehst sie nicht mehr. Die sind ausgefahren, weggefahren, fort. Da musst du nicht große Sachen machen. Rufe den Namen Jesus an, in welcher Situation du dich auch immer befindest. Rufe den Namen Jesus an. Also das Kreuz, das Wort Gottes, das Wort Jesus und das Blut. Das sind die Werkzeuge, das ist unser Hebel, das sitzt am festen Hebel, das ist der Knopf, das ist die Ausrüstung, das ist dein Mittel, das ist die Waffe, mit denen du hantieren solltest, das sind die Instrumente, die Gott dir gegeben hat. Das Wort, so Kleinigkeiten, sind Lappalien. Eigentlich, was ist das? Was soll so ein Kreuz sein? Zwei Stöcke, nur ein bisschen anders zusammengefügt, aber an diesem Kreuz hing Jesus. mein Erlöser. Hier hat er gesiegt. Der Löwe aus Juda hat gesiegt. Diese Gabe Gottes solltest du annehmen. Das Kreuz, das Blut und der Name Jesus. Das sind Geschenke, Kleinigkeiten. Aber fang an auszupacken, was da alles drin steckt. Das macht dein Leben unübertrefflich, unüberwindlich. Das verschafft dir Siege, Triumphe und Erfolge. Fang an, einfach Jesus zu sagen. Alles, was ihr bitten werdet in meinem Namen, ist, wird euch gegeben. Der Name Jesus ist etwas ganz Wunderbares. Lass dich von Gottlosen nicht den Namen Jesus madig machen, das Kreuz madig machen oder das Blut Jesu madig machen. Das machen die Gottlosen. Permanent versuchen dazu schreiben, das ist nicht wahr, das ist eine Erfindung, das ist nur Mythologie. Weißt du, aber wir sind dabei, wir erleben das mit. Wir sind Zeugen seiner Macht und Herrlichkeit. Lass dich nicht von Ungläubigen durcheinander bringen oder entmutigen oder einschüchtern und dir das Kreuz nehmen, das Blut nehmen und den Namen Jesus nehmen. Der Teufel ist ein Räuber. Und weißt du, er stiehlt nicht dein Geld. Aber der hat alles gestohlen, wenn er dir Jesus gestohlen hat. Wenn er das Kreuz dir gestohlen hat. Wenn er das Blut Jesu gestohlen hat. Dann hat er dir alles gestohlen. Weißt du, wenn er das Oberhaupt der Familie zunichte gemacht hat, ist die ganze Familie kaputt. Und genau das ist es. Er versucht, Jesus, den Chef, unseren Chef kaputt zu machen und schlecht zu machen und schlecht zu reden und so weiter. Und dann ist die ganze Kirche schlecht, da ist die ganze Gemeinde schlecht, da ist alles schlecht. Also lass dir Jesus nicht schlecht machen. Jesus ist Jesus und er bleibt Jesus. Lass dich vom Teufel und von der Masse und von der Welt nicht entmutigen. Unter diesem Zeichen siegen wir. Halleluja. Wir siegen. Wir siegen. Stell dich hinter Gott. Nicht, dass du vorgehst, du musst nicht vorgehen. Das Kreuz vorschicken. Du wirst siegreicher. Weißt du, wenn du das Kreuz siehst, schon allein das Kreuz, das macht dich siegeswillig und siegesfreudig. Das motiviert, wenn der das geschafft hat, der Herr Jesus, schaffe ich es auch. Mit seiner Hilfe, mit seiner Gnade und mit seiner Kraft. Das gibt dir Kampfesgeist, das gibt dir Wagemut, das gibt dir Unerschrockenheit. Und du weißt, das Kreuz ist nicht das Letzte. Das Leben ist das Letzte. Nicht der Tod, das Leben siegt, die Auferstehung. Weißt du, da haben wir ganz andere Fundamente, aber das Kreuz ist da und ohne Kreuz gibt es keine Krone. Also die Krone kommt noch. Die ist unsichtbar hier. Also lass dich das Kreuz, das Blut und den Namen Jesu nicht wegnehmen. Ja, das ist altmodisch. Das, was denn unseren Vorfahren und Vorigen gut war und funktioniert hat, und die haben es überlebt. Und die haben nicht leichter gehabt wie wir. Wir haben wirklich leicht. Wir müssen nur Knöpfe drücken und dann geht die Waschmaschine an und dann geht der Kühlschrank an und dann geht alles an und so weiter. Die hatten all das nicht. Die mussten da am Waschbrett rubbeln. Die hatten ein schweres Leben, die hatten nicht die Medikamente, die wir haben. Weißt du, da zwickst du irgendwo, dann rufst du gleich einen Notarzt. Das hatten das alles nicht. Die hatten keine Hubschrauber und keine Flugzeuge und all diese technischen Mittel, was wir heute haben. Aber sie hatten Religion. Auch wenn wir sagen, dunkles Mittelalter. Du, die Leute waren gläubig. Gläubiger, wie sie heute sind. Und dann kommen nachher Schlaumeier und sagen, das dunkle Mittelalter. Weißt du, die haben gebetet. Gewiss haben sie auch Hexen und was weiß ich und anderes Schindluder getrieben. Aber der Glaube war da. Die Menschen waren religiös und die großen Kirchen sind alle im dunklen Mittelalter entstanden. Die Leute gingen zu Gott, wenn sie nicht mehr weiter wussten. Sie haben gebetet. Und das hat immer geholfen. Gebet hilft immer. Gebet hilft immer. Und der Teufel will dir das Gebet schlecht machen. Bet ja nicht mehr. So, vielleicht erscheint es alles so gering. Die Hände auflegen. Was soll denn das? Der Priester beichten, Sünden bekennen. Aber Gott wirkt dahinter. Gott steht dahinter. Weißt du, das Kreuz ist von Gott gedeckt. Das Blut ist von Gott gedeckt. Der Name Jesus ist von Gott gedeckt. Alles andere ist nicht gedeckt. Aber das Kreuz ist gedeckt. Und der Name Jesus. Weißt du, Menschen, die an Jesus glauben und Jesus lieben und das Kreuz hochhalten, das Blut hochhalten, den Namen Jesus hochhalten, sind Querdenker. Weißt du, was Querdenker sind? Die denken total anders. Die stellen die Welt auf den Kopf. Sind Querdenker. Die gehen querfeld ein. Die warten nicht, bis da eine Brücke, ein Steg gebaut wird. Moses nimmt den Stab und schlägt ins Wasser und das Wasser teilt sich. Das sind Querdenker. Oder der Eselskind backen oder mit den 300 Mannequins Gideon. Das sind Querdenker. Menschen warten nicht, bis da große ägyptische Armee kommt oder amerikanische Armee oder russische Armee oder chinesische Armee. Die sagen, mit unserem Gott springen wir über die Mauern. Und David mit seiner Steinschleuder und sagt, du, was willst du mir davor machen und mir erzählen? Mein Gott ist ein starker Gott. Und im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und dann sucht sich der Stein die ungedeckte Stelle, die Schläfe, da wo der Riese verwundbar ist. Da sucht sich der Stein selber, weil der Stein im Dienst Gottes ist. Weißt du, wenn du Gott dienst, ist alles, was du tust, im Dienst Gottes. Auch der Stein. Ich kann dort schmeißen, aber dort kommt's an. Gott lenkt es. Weißt du, wie eine Rakete, ferngesteuerte Rakete, findet seinen Weg dort, wo es hingehört. Gott steuert, Gott lenkt die Dinge. Gott macht es. Du musst Gott was zutrauen. Gott ist ein starker Gott. Also, wird wenig viel erreichen. Alle großen Entdecker, Erfinder und Eroberer waren alles Querdenker. Wenn ich so die anschaue, die waren alles Querdenker. Die haben anders gedacht als die Masse, als die Namenschristen, als die normalen Schulpsychologen und Philosophen und Ideologen. Weißt du, wir halten, das steht ja nicht im Buch. Das ist, ja, das steht nicht in der Bibel, dass die Erde eine Kugel ist. Und doch, die haben bloß die Bibel nicht richtig gelesen. Der alte Hiob hat schon mehr gewusst von Geometrie und Geologie und all diesen Dingen. Der wusste, Gott hat die Erde im Nichts aufgehängt. Wenn du voll Heiligen Geistes bist und die Bibel richtig studierst und richtig kennst, dann bist du weiter als alle Gelehrten dieser Welt. Gott sagt das, was nichts ist, hat er die Weisheit dieser Welt zunichte gemacht. Durch so einen, ich glaube, dass die Erde eine Kugel ist und dass die Sonne nicht um die Erde kreist, sondern die Erde um die Sonne kreist. Plötzlich ist dein Horizont erweitert, dein Horizont gesprengt, weil du sagst, ich glaube nicht, was die Kirche mir erzählt. Ich glaube das, was mir mein Herz sagt, das, was mir meine Augen sagen und was mir mein Gefühl sagt. Du glaubst auf ganz andere Ebene. Du bist nicht mehr an die Kirche gebunden, du bist an das Universum gebunden, an Gott gebunden, an das Große gebunden. Okay, mit wenig viel erreichen. Ich könnte diese Predigt heute, ich habe gedacht, was für Überschrift nehme ich. Vielleicht ändere ich doch meine Überschrift. Der Weg für Faule zum Erfolg. So wollte ich meine Predigt überschreiben. Mit wenig, mit kleinen, geringen Einsatz, mit 10 Euro Einsatz, dann ein großes Kapital machen da, einen großen Gewinn machen da. Mit wenig, der faule Weg zum Erfolg. Und das ist auch wirklich so. Wenn du mit Gott im Einklang bist, mit den Gesetzen der Natur, mit den Gesetzen des Geistes, wenn du mit diesen Gesetzen des Lebens im Einklang bist, bist du auf dem Weg zum Erfolg. Aber du musst im Einklang sein. Im Einklang mit dir selber, im Einklang mit deiner Umgebung, im Einklang mit dem Schöpfer, im Einklang mit dem allem drumherum, was Gott gemacht hat. Und das Stichwort zum Erfolg ist, zu diesem faulen Weg zum Erfolg ist Einklang. Du musst in Harmonie sein. Und das Kreuz versöhnt dich mit Gott. Das Blut bringt dich in die Familie Gottes hinein. Du hast Bluttransfusion. Wir werden Abendmahl feiern. Und Jesus sagt, wer nicht mein Fleisch isst und mein Blut nicht trinkt, hat keinen Teil an mir. Wie kommt Jesus zu dir? Nur weil ich glaube? Nein. Allein mit Glauben nicht. Glaube und Werke. Und deshalb ist Abendmahl so was Wichtiges. Abendmahl ist das, was Jesus eingesetzt hat. Taufe ist, was Jesus eingesetzt hat. Da tut man was. Da geht man ins Wasser oder da nimmt man so ein Krümelbrot und sagt, Jesus, ich esse jetzt deine Kraft, ich esse jetzt deinen Geist, ich esse jetzt dein Fleisch, ich esse dein Leben, deine Gesundheit. Und wir essen ja Gesundheit, wenn wir Jesu Leib essen, nicht Krankheit. Und wenn manche ein bisschen Zweifel haben, die können eintauchen und die können trotzdem Jesus essen. Weißt du, Gott ist nicht kleinkariert oder engherzig oder was auch immer ist. Es ist für dich. Wer nicht mein Blut trinkt und mein Fleisch isst, der hat keinen Teil an mir. Kleinigkeiten. So ein Krümel ist Kleinigkeit. Aber ich weiß, da steckt eine große Kraft dahinter. Dämonen wissen das. Kinder Gottes wissen es meistens nicht. Die haben keine Ahnung, was dahinter steckt. Wenn du die Welt erobern willst, musst du nur eines wissen. Alles Große passiert zuerst mal im Kleinen, im Kopf, im Herzen. Weißt du, die wahren Interessen, wahren Ziele entstehen in deinem Geist, in deinem Inneren, im Verborgenen. Deshalb heißt es, trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Wenn du was haben willst, wenn du genug haben willst, fang an, nach dem Reich Gottes zu trachten. Nach Jesus, nach dem Kreuz, nach dem Blut Jesu, nach dem Wort des Herrn. Fang an zu trachten und du wirst merken, was dann passiert. Und Leben kommt in dein Leben hinein. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und so wird dir euch alles zufallen. Du musst das Leben erst richtig leben. Das Leben muss dir Spaß machen. Hast du mir richtig gehört? Das Leben muss dir Spaß machen. Einfach, jeder Augenblick muss dir Spaß machen. Und Spaß ist Freude. Wenn du anfängst nur zu lieben, ich muss beten, ich muss singen, ich muss predigen, ich muss glauben. Nein, geh zum Kommunismus von mir aus. Oder Faschismus oder sonst noch wo. Nein, ich darf glauben, Halleluja. Ich darf singen, ich darf Gott loben und preisen. Weißt du, das bringt mir Vorteile. Nur das, was dir Spaß macht, bringt dir Vorteile. Und das, was dir keinen Spaß macht, bringt dir nur Nachteile. Die Vorteile kommen, wenn Freude da ist, wenn Freude dieser Motor des Lebens ist, wenn Freude dich antreibt. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Die Freude. Sei begeistert. Denke daran, was du alles hast. Du hast Jesus, du hast das Kreuz, du hast das Blut, du hast die Herrlichkeit Gottes. All das gehört dir. Und du kannst das jetzt alles in Anspruch nehmen. Alles, was du dir denkst, dann im Namen Jesu kannst du bitten. Alles, was ihr wollt, könnt ihr, dürft ihr in meinem Namen bitten. Und ihr habt noch nichts in meinem Namen gebeten. Erreiche Großes mit kleiner Kraft, mit kleinem Aufwand. Weißt du, zuerst mal im Kopf, im Herzen. Die Frau, die blutflüssig wurde, die hat gesagt, wenn ich nur könnte den Saum seines Kleides berühren, werde ich geheilt. In deinem Kopf passiert das Wunder, nicht draußen. In deinem Kopf zuerst. Oder im Wort Gottes heißt einmal in den Lizenz schreiben, du hast eine kleine Kraft. Schau nicht, wie stark du bist. Es geht nicht um deine Muskeln und Muskulatur. Weißt du, es geht nicht um unsere Äußerlichkeit. Weißt du, du hast eine kleine Kraft. Aber du hast meinen Namen nicht verleugnet. Du hast mein Wort nicht verleugnet. Weißt du, du kannst nicht, brauchst nicht viel. Du musst nur wissen, wie heißt der Erlöser? Wie heißt der Heiland? Wie heißt dein Retter? Jesus! Wenn du das weißt, reicht aus. Dann musst du noch nicht einmal die ganze Bibel gelesen haben. Du hast meinen Namen nicht verleugnet. Du hast dich immer zu mir bekannt. Du bist immer zu mir gestanden. Du hast immer Jesus ernst genommen und so weiter. Und dir war immer Jesus wichtig. Du hast eine kleine Kraft. Du hast dich immer auf meinen Namen berufen. Du hast immer auf mich geschaut. Oder die kleine Herde. Jesus sagt, euch, der kleine Herde, ist meines Vaters wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Da muss nicht eine Milliarde da sein. Oder 1,3 Milliarden. Wie die Moslems oder wie die Katholiken. Wir brauchen nicht so viel. Die kleine Herde. Der Rest, der Überrest. Habt ihr nicht gemerkt? Studiert die Welt mal mit offenen Augen. Auf dieser Welt, die Minderheiten, die siegen immer. Die Minderheiten kommen immer durch. Die Minderheiten überleben es immer. Euch ist das Reich, wird das Reich gegeben, den Minderheiten. Die Minderheiten achtet. Die Minderheiten haben besonderen Schutz. Minderheitenschutz. Weißt du, die Minderheiten, das Wenige, die Minderheit. Wie wichtig die Minderheit ist und ausschlaggebend. Oft diese Minderheit. Hab keine Angst, zu einer Minderheit zu gehören. Weißt du, viele haben Angst, ja, Christen, wir sind eine Minderheit oder wir werden eine Minderheit. Nein, wir werden die Welt regieren mit Christus. Die Minderheit. Die Minderheit. Bei Gott zählt nicht Quantität, bei Gott zählt Qualität. Und die Masse hat keine Qualität. Nur die Minderheiten, die sich auf ihre Werte berufen, ihre Werte ausleben. Natürlich sind die Minderheiten immer die Sündenböcke, die Juden, die Brunnen vergiften und so weiter im Mittelalter. Die Minderheiten. Aber die Minderheiten, die leben immer noch und überleben. Lass dir da nicht schlecht machen. Minderheit. Hab Mut, zur Minderheit zu gehören, auch wenn du mal ein Sündenbock bist für die anderen. Die Minderheiten werden immer Sündenböcke sein. Ja, weil du betest, deshalb passiert so viel. Oder nicht so viel, oder was auch immer. Bei Gott zählt das Echte, das Wahre und Wirkliche. Erreiche kleine Dinge durch große, durch Gottes Größe, durch Gottes Macht, durch Gottes Herrlichkeit, durch gute Gedanken. Weißt du, Gott achtet immer auf das Kleine. Geschwister, ihr glaubt nicht, Gott achtet auf die Kleinigkeiten in eurem Leben. Auf das Schärflein der Witwe. Nicht, dass du ein Tausender jetzt reinschmeißt, sondern auf das Wenige. Das, was du von Herzen gibst, auf das achtet Gott, auf das Wenige. Das, den Rest, was du noch im Krug hast und ein bisschen Mehl, die Witwe dort in Sarepta. Gott achtet immer auf das Wenige, denn das Wenige will er multiplizieren. Das Viele braucht er nicht zu multiplizieren, das reicht dir schon. Musst du richtig einteilen. Und so weiter. Und er will sehen, bist du bereit? Er will das Motiv sehen. Es will dein Gehorsamschritt sehen. die Taufe, was ist die Taufe da? Untertunken. Nein, die Taufe ist viel mehr. Ist ein Bund eines guten Gewissens mit Gott. Weißt du, ein einziges Wort kann eine Revolution auslösen, kann Ehe trennen, kann Ehe verbinden. Du dieses, möchtest du? Ja. Verstehst du? Und dann ist schon passiert. Du kannst mit einem Wort alles gewinnen, kannst auch alles verlieren, kannst trösten, kannst erschüttern, kannst mit einem einzigen Wort, nur ein einziges Wort von dir oder von Gott bewirkt großartige Dinge. Ein Wort, eine Tat kann dich berühmt machen oder kann dich zu Schanden machen. Nur eine Kleinigkeit. Die Kleinigkeiten sind es, die einen aufbauen oder abbauen oder in Vergessenheit bringen. Menschen sind groß bei Gott, wenn sie hier unten klein sind. Komisch, ganz komisch, verrückt. Aber sie werden groß bei Gott durch kleine Taten, durch das Schärflein. Dann sagt Jesus, Leute, schaut her, die hat so viel geopfert. Ja bitte, die hat nur 2 Cent reingelegt. Aber die hat alles geopfert, was sie hatte. Denk nur an den Schächer am Kreuz. Nur, Herr, gedenke meine, wenn du in dein Reich kommst. Und schon ist passiert. Schon stehen Paradiestore offen. Oder ich denke nur an diese Frau in Bethanien, Maria Magdalena, die kommt und salbt Jesu Füße. Und dann sagt der Herr Jesus, und Judas schimpft und regt sich auf, die Aposteln regen sich auf. Und dann sagt Jesus, das, was die Frau getan hat, wird auf der ganzen Welt gepredigt. Sie hat mir was getan. Weißt du, die Frage ist, wem wir was tun. Tun wir was für Jesus? Tun wir was für uns selbst? Tun wir was für die anderen Menschen? Sie hat ein gutes Werk an mir vollbracht. Menschen sind groß geworden durch kleine Taten. So eine Fußsalbung da oder Fußwaschung. Ein Staubkörnchen im Leck, eine undichte Stelle in irgendeiner Kapsel kann alles zunichte machen. Wir haben solche Geschichten in der Welt. Ein Schuss kann einen Krieg auslösen. Ich denke nur die Schüsse von Sarajevo, das muss ich in der Schule lernen. Die Schüsse von Sarajevo da, als man Erzherzog Franz Ferdinand erschossen hat, diese Juli-Krise, die hat den Ersten Weltkrieg ausgelöst. Nur ein Schuss, nur ein Attentat. Ein Bacillus, ein Virus kann die Pest bringen und eine ganze Landstriche ausrotten. Das sind nur Kleinigkeiten. Das sind nur Kleinigkeiten. Die Welt wird von kleinen Dingen bewegt. Merkt ihr das nicht? Und du sagst jetzt, was bin ich? Ich bin nur ein Mann, nur eine Frau, nur ein Arbeiter, nur ein Angestellter, nur ein Beamter, nur ein Christ, nur ein Rentner, nur eine Oma, nur eine Opa, ein Opa. Wenn die Christen nur sich bewusst werden, was sie wirklich sind. Wir sind Könige und Priester vor Gott. Halleluja. Und das soll das Amen sagen, wenn du es glaubst. Weißt du, das große Problem ist, warum die Welt vor die Hunde geht und warum der Teufel triumphiert? Weil die Christen passiv sind. Weißt du, die Christen sollten Buße tun. Weil wenn wir nicht aktiv sind, ist der Teufel aktiv. Wenn du schläfst, wacht der Teufel. So, die Christen sollten wieder aufwachen. Deine Passivität ist für den Teufel grünes Licht. Deine Passivität. Du hältst das Kreuz nicht mehr hoch und schon triumphiert er. Und fährt nicht mehr durch die Gegend und fährt nicht mehr aus und ab. Er nützt deine Lücke, deine Faulheit, deine Trägheit, deine Feigheit. Und weißt du, er nützt die Dinge aus. Nur seitenverkehrt natürlich, viel schlimmer. Statt dass er übertreibt, untertreibt noch. Und das ist der Teufel. Er nützt deine Trägheit, wenn du nicht aufpasst. Deshalb sagt Jesus, wachet, 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 wachet und nochmals wachet. Der Teufel versteht, durch dummes Geschwätz durcheinander zu bringen, die Leute. Und nur ein Problem, weil die Christen nicht Salz sind, weil die Christen nicht widersprechen, weil die Christen schweigen, weil die Christen nichts tun, schwätzt der Teufel. Und dann bewegt er die ganzen Schnattertanten und Schnatteronkels. Und dann beginnen die entzündeten Zungen zu wirken. Statt die Zungenredner, statt dass sie in Zungen reden und Gott loben und preisen. Nein, da gibt es ein Geschwätz. Wenn du schweigst, und wenn du nichts Gutes sagst, wenn du nichts dagegen sagst, also das ist eigentlich unser Auftrag, dagegen sagen. Wenn du nicht betest, schreien die Steine. Denn deshalb ist es so wichtig, dass wir etwas tun und nicht nur stille sind. Ja, wir müssen still, wir müssen uns alles gefallen lassen. Nein, Christen lassen sich nicht alles gefallen. Christen sind Unternehmer, die unternehmen was. Die unternehmen was dagegen. Widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Dein Schweigen, deine Passivität. Löst was aus. Oder nicht. Verstehst du, eins von beiden. Weißt du, ein kleiner Samenkorn kann einen ganzen Urwald erzeugen. Ein kleiner Samenkorn. Also nur Kleinigkeiten. Nur einmal Unachtsamkeit. Wisst ihr, was beim Autofahren das Gefährliche ist? Sekundenschlaf. Nur mal eine Sekunde weg und dann kannst du schon im Graben landen. Nur ein Sekundenschlaf. Nur eine Kleinigkeit kann eine Katastrophe, kann ein Leben ruinieren, kann alles zerstören, kann einen umbringen sogar. Also, Kleinigkeiten sind es. Die Kleinigkeiten, die Staubkörner, ein bisschen Dreck, Schmutz oder was es auch immer ist, das macht einen fertig. Das ist, was uns ruiniert. Die meisten Krankheiten, das heißt jetzt, auch weil wir jetzt über Gesundheit oder Gesundbeten auch gesprochen haben, die meisten Krankheiten kommen durch Unreinheit. Die meisten Krankheiten kommen durch Unreinheit, durch Schmutz, unreines Blut. Deshalb ist so wichtig, das reine Blut Jesu Christi, des unschuldigen Lammes Gottes, das von keiner Sünde wusste. Deshalb ist, das sollen wir ganz bewusst in uns aufnehmen. Da, zwar ist das Traubensaft, aber weißt, der Glaube ist es, was den Unterschied ausmacht. Nicht der Saft und nicht das Getränk. Weißt du, viele Leute, das muss bestimmt Rotwein sein. Nein, ich habe auch schon Sachen erlebt. Richard Wurmbrand hat erzählt, sie haben mit Wasser genommen im Gefängnis, als sie im Gefängnis waren. Und sie wollten Abendmahl feiern. Und sie haben keine Gelegenheit gehabt, Abendmahl zu feiern. Also weinen war undenkbar als Gefangener. Aber er nahm dann Wasser und sagte, Geschwister, müssen wir es vor lieb finden? Wir nehmen Wasser und wir bitten den Heiland, dass er das Wasser in Blut verwandelt oder was auch immer ist. Wir nehmen das im Glauben. Es kommt auch aus der Erde. Und sie haben mit Wasser Abendmahl gefeiert im Gefängnis. Und sie haben herrliche Stunden erlebt, während sie Wasser genommen haben, aus der Leitung oder wo auch immer, und haben Gott gelobt und gepriesen. Die Leute denken, da muss was Besonderes sein. Der Glaube ist es. Der Glaube ist es, der den Unterschied ausmacht. Manche werden mich jetzt steinigen und sagen, ja, das ist unter der Würde. Nein, ich bin nicht religiös. Gott hat mich von der Religion befreit. Gott hat mich zum Christen gemacht. Und Christen glauben an Christus. Und wenn der Wein ausgeht, dann nimmt man Wasser und dankt man Gott und preist man Gott. Halleluja. Und vertraut Gott, dass er ein Wunder macht. Dass er ein Wunder macht. Wir brauchen ja Wunder. Christen sind Realisten, die an Wunder glauben. So, lass mich schnell weitergehen. Reinheit ist es. Reinheit ist es, was gesund macht und was krank macht. Unreinheit macht krank. Eine unreine Umgebung macht dich krank. Eine unreine Luft und so weiter. Unreine Nahrung, unreine Gefühle. All das ist, was einen kaputt macht und krank machen. Unreine Gedanken. Also, das Blut reinigt mich. Das Blut des Lammes reinigt mich. Weißt du, das singen die Christen. Die haben das gesungen. Das Blut reinigt mich. Nicht meine Anstrengung und meine Religion und mein Klimbim. Nein, das Blut des Lammes reinigt mich und macht alles neu. Halleluja. Unser Leben beginnt im unsichtbaren Bereich. Dort, die unsichtbare Unreinheit wird entfernt und die unsichtbare Reinheit kommt in unser Leben hinein. Der unsichtbare Schmutz, der ist schlimmer als der sichtbare Schmutz. Weißt du, du kannst noch so heilig sein, aber innen drin bist du ein Grabhöhle, übertüncht nur. Weißt du, das, was innen drin ist, das ist ausschlaggebend, nicht was draußen ist, die Fassade. Weißt du, das Unreine, das muss innen drin geputzt werden. Großputz beginnt innen. Und das große Wunder passiert innen drin. Was nützt es, wenn du äußerlich alles sauber bist und innen drin schmutz und dreckig und eklig und böse und negativ und was weiß ich, voll Neid, voll Eifersucht, voll Bitterkeit alles ist? Weißt du, wenn du mit unsauberen Menschen zusammenlebst, die so sind, bitter, lieblos, voller Hass. Unser Leben wird bestimmt von dem, was in unserem Leben sich drin abspielt. Was ist da drin? Auch was wieder so Kleines. Mein Herz ist klein, soll niemand drin wohnen als Jesus allein. Das Herz ist nur so groß wie deine Faust. Dein Herz ist nicht größer, also wenn du wissen möchtest, wie groß dein Herz ist, mach eine Faust und dann weißt, wie groß dein Herz ist. Es sei denn, dein Herz ist ein bisschen verfettet. Ist was anderes. Ist aber normalerweise so. Reine Hände, die empfangen was von Gott. Reine Hände. Weißt du, reine Hände können auch das Gute behalten, sonst gleitet alles durch die Hände, wenn wir keine reine Hände haben. Wer reine Lippen hat, die Bibel spricht von diesen kleinen Dingen. Von diesen kleinen Dingen. Reine Zunge, die Zunge ist ein kleines Ding und richtet so einen großen Schaden an. Wenn du Jakobusbrief liest, dann bist entsetzt, was die Zunge alles macht, wie gefährlich die Zunge ist. Die steuert, so wie ein Ruder, die ganzen großen Schiffe. Nur die, die reines Herzen sind, die werden Gott schauen. Und ich spreche hier von der inneren Reinheit. Von der inneren Reinheit, die Reinheit des Geistes, die Reinheit der Verfassung des Herzens. Und viele haben ein Herz ihr Herz zu einer Mördergrube gemacht. Wenn du genau hinguckst, gucken würdest, da liegen lauter Leichen. Da beten sie, dass der stirbt und dass die stirbt und dass der stirbt und dass jener stirbt. Die beten ständig um Sterben und dann in der die werden im Herzen diese Leichen vergraben irgendwo und verscharrt und dann lauter Totengebeine. Ja, und ihr Herz voller Totengebeine, spricht die Bibel. Ist eine Kleinigkeit. Du musst dein Herz putzen lassen. Obwohl es noch so klein ist. Mein Herz ist rein, soll niemand drin wohnen als Jesus allein. Wenn du das Kindergebet beten würdest, würde schon vieles passieren. Denn nämlich den Alten war es früher so wichtig, reines Herz zu haben. Die Kinder wurden gelehrt, reines Herz. Reines Herz. Und wie wichtig das reine Herz ist. Denn die, die reines Herzen sind, die werden Gott schauen. Noch paar andere Kleinigkeiten ganz schnell. Wir wollen noch beten und zum Abendmahl rübergehen. Deine Aufmerksamkeit ist ausschlaggebend, auf was du deinen Fokus richtest, deine Konzentration, auf was du dich konzentrierst. Deine Aufmerksamkeit bestimmt deinen Charakter. Deine Aufmerksamkeit, entweder frisst es dein Leben auf oder es fördert dein Leben. Deine Aufmerksamkeit, auf das, was du dich fixierst. Gib deine Aufmerksamkeit dem Heiligen, dem Allmächtigen, dem Großen, dem lebendigen Gott. Gib deine Aufmerksamkeit dem Positiven, dem Reinen, dem Vollkommenen, dem Gesunden. Dem Wort Gottes. Gib deine Aufmerksamkeit einfach dem Herrn. Fang an, den Herrn zu suchen. Gib deine Aufmerksamkeit dem, was der Herr sich in seinem Wort offenbart und wie er sich offenbart. Gib deine Aufmerksamkeit dem Guten. Wie heißt es in Philipper Kapitel 4, Vers 8? Im Übrigen, meine Brüder, Schwestern sollten viel mehr. Das gilt, also eigentlich, Paulus schreibt auch nur Brüder dazwischen, der Schwester. Und im Übrigen, meine Schwestern und Brüder, so müsste es heißen. Und insbesondere meine Schwestern. Müsste es heißen, richtet eure Gedanken auf das, was gut ist und Lob verdient, was wahr ist, was edel ist, was gerecht ist, was rein ist, was liebenswert ist und was schön ist. Auf das sollen wir unsere Aufmerksamkeit richten. Und du wirst merken, plötzlich passieren diese Dinge, was gut ist, was wohllautet, was positiv ist. Also klarer kann das nicht mehr gesagt werden oder deutlicher. So der Akt des neuen Lebens, die neue Schöpfung, wie die sich auswirkt. Was da nacheinander kommt. In der Bibel heißt es, richtet eure Gedanken auf das, was gut ist. Einfach in einem Satz zusammengefasst. Richtet eure Gedanken auf das, was gut ist. Fang an. Und zwar heute schon. Nicht erst morgen und nicht, wenn du gestorben bist. Du solltest jetzt anfangen, deine Gedanken auf das zu richten, was gut ist. Das ist biblische Orientierung. Das ist geistliche, göttliche Lebensausrichtung. Richtet eure Gedanken auf das, was gut ist. Was in deinem Leben gut ist. Was für andere Menschen gut ist. Was für die Gesellschaft gut ist, was für die Gemeinde gut ist. Bediene dich immer des Guten. Bediene dich immer des Guten. Seh Gutes, denke Gutes, rede Gutes, kümmere dich um das Gute. Halte dich an den Guten. Lass die Schlechten flöten gehen. Lass sie machen, was sie wollen. Kümmere dich nicht um die schlechten, negativen Menschen. Freue dich des Guten, fördere das Gute, genieße das Gute. Liebe das gute Leben. Also richte deinen Blick auf das Gute, was gut ist. Die Bibel sagt, hab nichts zu schaffen mit den Werken der Finsternis. Also mit den Schlechten. Nütze jede Gelegenheit für eine Wohltat. Und lass keine Wohltat aus. Also wenn du irgendwo eine Wohltat siehst und was gut ist, sag, ich will auch haben. Ich will auch dabei sein. Ich möchte auch gesegnet sein. Ich möchte auch den Vorteil haben. Wer auf Gott programmiert ist, der ist ein guter Mensch. Der wird ständig von Guten beschenkt. Oder Psalm 23, wo es heißt, Gutes und Barmherzigkeit wird folgen mein Leben lang. Du wirst von Gott verfolgt, vom Guten verfolgt. Weißt du, wenn du dich auf den Herrn so richtig konzentrierst und einspielst, hast du eine Bombenstimmung in deinem Leben. Da musst du nicht groß Rauschgift nehmen oder Schnaps trinken oder sonst noch irgendetwas einnehmen, um in Stimmung high zu sein. Dann bist du high. Du lebst auf einem anderen Level. Das Beste wird von Gott dir aufgetischt. Im Angesicht deiner Feinde deckt er den Tisch. Was glaubst du, wie gut es geht? Richtet eure Gedanken auf das, was gut ist. Schon so ein kleiner Akt. Schau von dem weg und schau auf das hin. Schon eine Blickänderung. Die Bibel sagt es, lasst uns wegsehen und lasst uns aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Es ist nur die Richtung ein bisschen ändern. Und schon jubiliert der Himmel. Und schon ist Stimmung im Himmel. Wisst ihr, wenn im Himmel Stimmung ist, ist auch Stimmung auf Erden. Wenn die Engel in der Hände applaudieren, wenn die Engel jubeln, wenn die Engel guten Mutes sind und sagen, prima, 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 gib ihm. Was glaubst denn du, dann ist auch Stimmung bei dir. Dann bist du auch aufgebaut. Warum so viele bedrückt sind und so viele traurig sind und so viele depressiv sind, die machen keine Stimmung im Himmel. Die schauen immer in die falsche Richtung. Die schauen immer auf den Teufel. Die schauen immer auf das, was nicht ist, was sein sollte, was man haben sollte oder wo man noch nicht ist. Du solltest auf das schauen, was Gott dir schon alles bereitgelegt hat. Und wir sahen seine Herrlichkeit. Wenn du dein Bestes ihm gibst, so wie diese Witwe, die sagt, ist für den Herrn. Das ist für den Herrn. Dann das beste Stück ist gerade gut für den Heiland genug und dann gibt der Herr das Allerbeste für dich. Das Allerbeste. Gott will dir immer noch was Besseres geben als das, was du ihm gibst. Die Kleinigkeit. Du gibst ihm Gott deine Lumpen. Und sagst, Heiland, ich weiß nicht, was ich mit meinen Lumpen machen kann. Roten Kreuz nimmt nicht, Caritas nimmt auch nicht. Die wollen auch nicht haben, das Große will auch nicht. Keiner will mehr haben. Aber Herr, ich gebe dir meine alten Lumpen. Und wenn du dem Herrn deine alten Lumpen gibst, der Herr macht aus diesen Lumpen noch was ganz Wunderbares. Was glaubst du, was der Herr alles aus diesen Dingen macht? Ich möchte dich einladen. Mach den großen Tausch deines Lebens. Gib das, was du bist, was du vermurkst, verfahren, verdorben, versaut hast, verplempert hast, verlebt hast, vertan hast, wo du dich versündigt hast. Gib das alles dem Herrn Jesus und sag, Heiland, das ist alles, was ich habe. Mehr habe ich nicht. Aber ich möchte alles negativ, was ich habe, dir abgeben. Und ich möchte mit dem Zeugs nichts mehr zu tun haben. Trenn dich davon und du wirst sehen, was er dir gibt. Er gibt dir das beste Kleid, den besten Ring, das beste Essen. Du kriegst das Beste. Kinder Gottes sind nicht knausig. Für die Kinder Gottes beginnt, wenn in dem Augenblick, wo sie Kinder Gottes werden, die Hochzeit. Die feiern Hochzeit ihr Leben lang. Die kommen aus dem Feiern nicht mehr raus. Deshalb, Jesus spricht immer, wenn er vom Himmelreich spricht, von der Hochzeit. Und dort gibt's nicht nur Selte und Knäckebrot. Nein. Lass dich von Gott verwöhnen. Das ist, wozu ich dich einladen möchte. Lass dich von Gott verwöhnen. Dann wirst du auch singen, jeder Tag mit Jesus ist schöner als der Tag vorher. Und da verbessern sich deine Tage, deine Zustände, deine Situation. Weißt du, wenn du anfängst, mit Gott zu leben, ist ein Geheimnis. Weißt du, das Kreuz, das Blut und der Name Jesus sind so Kleinigkeiten, sind Lappalien. Eigentlich sind es, wenn du theoretisch, theologisch, philosophisch betrachtest, sind es nur Lappalien, Kleinigkeiten. Was ist schon ein Name? Jeder kann sich Jesus nennen, aber nicht jeder ist Jesus. Und so weiter. Und jeder kann am Kreuz sterben, aber es ist nicht das Kreuz Jesu. Und jeder kann Blut vergießen. Und wie viel Blut wurde vergossen im letzten Weltkrieg? 54 Millionen Menschen starben. Und wie viele Menschen sterben jetzt, wenn ich dran denke an Libyen? Die NATO hat 50.000 Bomben abgeworfen auf die armen Libyer. Schrecklich. Nur um den zu befreien von Gaddafi. Aber zuerst haben sie alle mitgearbeitet mit Gaddafi. Zuerst haben sie alle mitgearbeitet und alle gefördert und unterstützt. Und jetzt zerbomben sie, wie viel Leid und Elend verursacht unsere Gesellschaft. So, Lappalien. Deshalb, Jesu Kreuz, Jesu Blut, Jesu Name. Das ist ausschlaggebend. Bei Gott und in Gott. Wenn du anfängst, mit Gott und in Gott zu leben, ist ein Geheimnis, was ich dir verraten muss und will und darf und kann. Du lebst umsonst. Du lebst umsonst. Du dienst umsonst, du gibst umsonst, du glaubst umsonst. Wenn du für Gott und in Gott lebst, alles was du tust, du gibst umsonst, du erwartest auch gar nichts. Es ist umsonst, unnötig eigentlich. Wenn du im Glauben anfängst zu leben, und das ist, was ich dir sagen muss, damit du verstehst, diese Kleinigkeit, du fängst an, umsonst zu leben. Aber da steckt was Großes drin. Umsonst habt ihr es empfangen und umsonst gibt es weiter. Es ist ein Leben umsonst. Du gehst umsonst in die Versammlung und denkst, was kommt mir dabei raus? Aber jedes Mal, wenn du in Versammlung bist, hast du dein Leben um 1000 Tage verlängert. Aber du bist umsonst da gewesen. Umsonst die Predigt gehört. Aber irgendetwas bleibt dann hängen für die Ewigkeit. Aber umsonst. Es ist erstmal alles umsonst. Lebe das gute Leben, aber umsonst. Die Luft ist umsonst. Alles Große, was wir brauchen zum Leben, ist alles umsonst. Luft ist noch umsonst, leider. Aber auch die wollen auch das noch besteuern. Wasser, eigentlich das Wasser fließt umsonst, aber die machen Kapital draus. Licht ist noch umsonst. Sonnenenergie und der Wind ist auch noch umsonst. Richtet eure Gedanken auf das Gute, was Gott ist, was von Gott ist, was uns zu Gott bringt. und was für Gott ist. Die Gegenwart Gottes ist das, was in deinem Leben das Gegengewicht bringt. Nur eine Kleinigkeit. Nur der Herr in dir. Und plötzlich geht die Waage hoch. Und plötzlich bist du im Plus. Und plötzlich bist du im Leben. Der Herr möge mir verzeihen, was ich jetzt denke. Und ich habe schon um Verzeihung gebeten. Aber ich möchte es euch einfach weiter sagen. Weißt du, der Gedanke, der mich bewegt hat heute Morgen in der Vorbereitung, lebe in der Nachbarschaft zu Gott. Lebe einfach in der Nachbarschaft zu Gott. Der liebe Gott soll dein Nachbar sein. Du kannst natürlich nicht Gott werden, aber du kannst wenigstens Nachbar von Gott werden. Lebe in der unmittelbaren Umgebung zu Gott. Du bist ein armer Tropf, Entschuldigung, aber wir sind das alles, arme Würmlein Jakob, wenn ich so in der Bibel lesen. Wir sind arm, aber wir wohnen in der Nachbarschaft von diesem superreichen, superstarken, supermächtigen, allmächtigen Gott. Lebe in der Nachbarschaft Gottes einfach. Lebe kein ärmliches, klägliches Leben, schlechtes Leben. Nein, in dem Moment, wo du neben Gott wohnst, neben sein Schloss, lebst du sicher. Wir wohnten hier, als wir in Frohnau wohnten, in der Nähe von der französischen Botschaft. Und die Botschaft wurde bewacht und ich konnte mein Auto, musste nicht einmal abschließen. Die Leute haben aufgepasst, die Soldaten, die da standen, die die Botschaft bewachten. Wenn du in unmittelbarer Nähe von einem Palast, von einem Schloss, von einer Kaserne lebst, du lebst also in der Gegenwart eines Starken, lebe in der Gegenwart Gottes. Lass Gott dein Nachbar sein. Und da ist immer was los. Da passiert immer was und da fällt was ab. Und ich kann mir vorstellen, jetzt dieser Gedanke, den ich da hatte, dann kommt der liebe Gott raus und sagt, Herr Matutis, möchten Sie auch was? Wir grillen jetzt im Augenblick. Wir machen da ein großes Fest. Möchten Sie auch was da teilhaben? Dürfen wir Sie mit einladen als unser Nachbar? Wenn du in unmittelbarer Nachbarschaft lebst, bist du sicher? Satan gönnt dir diese Nachbarschaft nicht. Er möchte diese Beziehung zerstören, weil er neidisch ist. Er kann es nicht. Aber du hörst den Lobgesang von drüben und du wirst inspiriert durch die Lobgesänge, die im Palast Gottes, im Tempel des Herrn ist. Und der Teufel beneidet alle Kinder Gottes. Aber du erreichst, indem du in der Nähe Gottes bist. Nur in der Nähe Gottes bist. Das reicht schon aus. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Weißt du, und eines Tages kommt und da wird der Zaun abgebrochen, die Vorurteile abgebrochen, die da waren. Da siehst du plötzlich die Spuren Gottes in deinem Garten. Lebe in der Nachbarschaft Gottes. Gottes Kinder, die werden beneidet von der Welt. Auch wenn sie zuerst mal negativ beneidet werden. Ja, was will denn der? Weißt du, werde ein Freund Gottes, Nachbar Gottes. Werde Gottes Nachbar. Und du wirst Auswirkungen in deinem Leben erleben. Das ist eine Kleinigkeit. Nur einfach so ein bisschen Gott näher rücken. Nur den Herrn suchen. Wo wohnt er? Die Adresse. Ich möchte dort auch wohnen. Weißt du, die kleinen Spatzen, die Piepmatze oder wie man diese auch nennen möchte, diese kleinen Piepmatze, eigentlich ein Adler jagt sie. Aber weißt du, die sind so schlau. Die bauen ihre Nester oder in dem Nest unten, unterm Adlernest und so weiter. Und die jagt er nicht. Der Adler kennt, wer bei ihm wohnt. Und die werden nicht gejagt. Die fliegen ein und aus und so weiter. Und die sind in Sicherheit, weil sie unter dem Nest des Adlers leben. Und der Adler würde sich schämen, die zu jagen. Obwohl die eine leckere Speise, Delikatesse für ihn wären. Und so weiter. Aber die jagt er nicht. Er jagt andere. Und Geschwister, genau das ist es. Wohne unter dem Schirm des Höchsten, im Schatten des Allmächtigen. Das ist so leicht. Weißt du, einfach nur im Schatten des Allmächtigen zu sein. Unter dem Kreuz. Lebe unter dem Kreuz. Lebe unter dem Namen Jesu, unter dem Decknamen Jesu. Unter der Schirmherrschaft des Herrn. Fang an zu leben und du wirst erstaunt sein, verblüfft sein, wie das alles vorteilhaft für dich sich auswirkt. Und plötzlich, du profitierst davon. Weißt du, das hat gewaltige Auswirkungen auf deine Finanzen, deine Arbeit, deine Gesundheit, dein Lebensstil, deinen Glauben, deine Gesundheit. Das hat gewaltige Auswirkungen. Und dann brauchst du nicht jeden Tag eine Prophezeiung. Weißt du, in dem Augenblick, wo du in der Gegenwart Gottes bist, brauchst du den ganzen christlichen Schmarrn nicht mehr. Weißt du, ich brauche jetzt ein Wort vom Herrn. Kannst du mir eine Prophetie bringen? Oder eine Offenbarung, ein Gesicht, eine Vision? Alles lieb und gut. Das braucht man, solange man nicht beim Herrn ist. Aber was steht in 1. Korinther 13? Hoffnung aufhört, Weissagen hört auf, Glaube hört auf. Das Einzige, was bleibt, ist Liebe. Wenn du in der Gegenwart Gottes bist, hört das alles andere auf und du fängst an, nicht zu prophezeien, zu profitieren. Ich dichte jetzt, werd Philosoph. Du fängst an zu profitieren. Da brauchst du keine Prophezeiung mehr. Dann hast du das, was Gott dir versprochen hat. Da brauchst du nicht irgendwie was Aufgeschriebenes, etwas Auswendiges Gelerntes. Du bist in der Nachbarschaft Gottes und du profitierst von seinem Geruch, von seinem Geschmack. Du profitierst, dann beginnst du zu profitieren. Und weißt du, was profitieren ist? Nutznießer zu sein, Teilhaber zu sein, Profitler, so ein typischer Profitler. Du erreichst Großes mit kleinem Einsatz. Du wohnst einfach neben Gott. Du wohnst einfach neben Gott. Du bist in Gottes Nähe, in Gottes Machtbereich. Du profitierst, du hast Vorteile, weil du bei Gott wohnst. Das ist eine vornehme Gegend. Das ist nicht der letzte Dreck, das ist eine vornehme Gegend. Da kannst du alles ertragen. Du weißt also, nein, es kommt nicht zu nah. Das muss alles an Gott vorbei. Und Gott hat seine Wächter umgestellt. Das ganze Revier ist bewacht. Dann verlässt du die ganze fromme Schmalspur. Und du lebst unter der Hand Gottes. Du lebst also unter dem Schutz des Allmächtigen, des Höchsten. Und du entdeckst überall Gottes Wege. Hier, das gehört auch Gott und das gehört auch Gott. Praktisch, du bist in den Ländereien des Herrn. Mein ist Gold und Silber, mein ist das Land und ich gebe, wem ich will, sagt der Herr. Und dann fällt auf dich plötzlich gutes Licht und dann kannst du dein Leben entwickeln und profilieren. Ich lese noch 5. Mose Kapitel 11. Hier müsst ihr euch nicht plagen, wenn du so weit gekommen bist, wenn du dieses in der Nachbarschaft Gottes lebst, umziehen. Eigentlich heißt es jetzt für dich umziehen. Vielleicht auch natürlich, du wohnst in der falschen Gegend. Umziehen, vielleicht ist jetzt umziehen dran oder ausziehen. Aus Ägypten, diesem Sklavenhaus, diesem Diensthaus. Aber hier, 5. Mose 11, Vers 10, hier müsst ihr euch nicht mehr plagen, wie in Ägypten vorher, woher ihr herkommt. Wenn ihr dort euer Getreide ausgesät habt, musstet ihr die Äcker mühsam bewässern, wie man es sonst beim Gemüsegarten macht. In dem Land, in dem ihr jetzt kommt, gibt es Berge und Täler, noch schlimm, furchtbar und so weiter, das ist keine Ebene. Und es wird vom Regen bewässert. Der Herr, euer Gott, kümmert sich um das Gedeihen und blickt das ganze Jahr freundlich auf das Land. Der Herr ist es, der das alles jetzt bewacht, in der Nachbarschaft Gottes leben. Das ist es. Ganz einfach, nur umziehen. Kleine Aktion, Ortswechsel, Standortwechsel. So, wenn ihr wirklich den Weisungen des Herrn, die er euch heute verkündigt, befolgt, dann wird er euer Gott sein und mit ganzem Herzen solltet ihr ihm dienen, mit allen Kräften ihn lieben und ehren und so weiter. Und er wird eure Felder zur rechten Zeit bewässern. Er wird eure Felder zur rechten Zeit bewässern. Er wird es machen, just in time. Er wird es machen. Er wird Regen schicken vom Himmel im Herbst und im Frühjahr. Und ihr werdet Korn und Wein und Öl ernten. Und euer Vieh wird Gras zum Fressen genug haben. Und ihr werdet genug zu essen haben. Ist das nicht fantastisch? Nur eine Kleinigkeit. Umziehen. Das ist alles. Eine andere Gegend wohnen. Und du wirst plötzlich optimistisch, positiv und so weiter. Und wirst anfangen, sicher zu sein. Oder wie Paulus an Philipper schreibt, ich bin ganz sicher, Gott wird sein Werk, das er bei euch angefangen hat, auch vollenden bis auf den Tag, wo Christus kommt. Da bist du ganz gelassen, ganz getrost, ganz ruhig. Da bist nicht mehr nervös und zappelst nicht mehr, drehst nicht mehr durch, schreckst nicht mehr zusammen. Erlaube Gott den Neuanfang in deinem Leben. Und er geht ganz einfach. Ich möchte nur ein paar kleine Schritte ganz schnell noch aufzeigen. Da ist der Saul von Tarsus kommt nach Damaskus, ist blind. Und dann sagt der Herr zum Ananias, Ananias, geh und diene dem Saul. Diene. Und Ananias kommt rein und legt die Hände auf. Ich mache an dem weiter, wo ich gestern aufgehört habe. Handauflegung. Leg ihm die Hände auf. Und Ananias macht das und gehorcht und legt die Hände auf. Und von dem Moment verläuft sein Leben anders. Nur eine Handauflegung, nur ein paar Worte von Ananias, nur ein paar Sätze. Und das macht aus einem schlimmen, schrecklichen Menschen, aus einem Saulus macht es einen Paulus, aus einem Christenhasser macht es zum größten Missionar. Aus einem Christenhasser wird also ein Liebhaber Jesu, aus einem Zerstörer, religiösen Vandalen oder was auch immer, wird ein Evangelist. Das macht der Herr so plötzlich. Nur ein Griff, nur eine Handlung. Und was passiert? Ananias gehorcht dem Herrn und geht zum Saul von Tarsus und legt ihm die Hände auf und sagt, der Herr hat mich zu dir geschickt. Und alles, was der Ananias ihm gesagt hat, das war, was Paulus Leben bestimmt hat. Nur eine Berührung. und dann geht in deinem Leben auch die Sonne wieder auf, dann wird dieser Teufelskreis durchbrochen. Nur eine Berührung vom Herrn, und genau das ist, was du brauchst. Du brauchst nicht viel. Du brauchst nicht da, dass der ganze Himmel über dich zusammenbricht. Nein, du brauchst eine Berührung vom Herrn. Du brauchst nur einen Traum. Du siehst die Himmelsleiter und da gehen Engel auf und ab wie beim Jakob. Und du siehst die Gegenwart Gottes und du weißt, egal was jetzt kommt, der Herr ist mit mir. Der Herr ist mit mir. Du brauchst die Gegenwart Gottes. Aber das hat eine gewaltige Auswirkung. Da kann der labern, mogeln und schmuggeln und schmieren und schleimen und sich ausdenken und tricksen, so viel er will. Das klappt nicht. Denn der Segen ist auf der Seite Jakobs, weil er den Himmel offen hat. Wenn der Segen auf deiner Seite ist, dann können die Gottlosen mobben, so viel sie wollen. Dann können sie fluchen, so viel sie wollen. Sie können nichts ausrichten. Das Kreuz, der Name Jesus und das Blut hat eine große Kraft. Ich trage das Kreuz dahin, wo es hingehört. Aber das Kreuz hat eine große Kraft. Gebrauche, bringe dein Leben unter das Kreuz. Und du hast vielleicht ein Anliegen. Ich möchte dir Mut machen, wir haben hier so einen Gebetskasten. Leg deine Not hier rein. Schreib's auf, schreib dein Anliegen. Kannst anonym bleiben. Gott kennt, Gott weiß, Gott versteht alles. Gott ist nichts verborgen, dein Leben ist Gott nicht verborgen. Schreib auf, aber bitte lass die Sachen hier. Nimm die Sachen nicht nach Hause. Weißt du, du kannst materiell, äußerlich die Sache hier lassen, aber in deinem Kopf, in deinem Herzen nimmst du nach Hause. Also, wer wird meine Kinder füttern? Wer wird meine Kinder erziehen? Was werden sie für einen Beruf lernen? Und so weiter. Und du steigest dich so in deine Privatangelegenheit, nimmst die Sachen mit. Lass die Sache hier. Du hast Gott abgegeben und jetzt fang an, Gott für die Flöhe zu danken. Fang an, Gott für die Flöhe zu danken. Wie die Betsy. Fang an, Gott zu danken und sagen, Herr, ich danke dir. Ich weiß nicht, warum das mir passiert ist, warum wir in so eine Sache hineingeraten sind, warum es mit uns nicht mehr vorwärts geht, aber du hast alle Dinge unter Kontrolle. Du hast das letzte Wort. Du hast das letzte Wort und wir werden die Sache rauskriegen. Und wenn ich das nicht hier in diesem Leben rauskriege, ich habe noch ein anderes Leben. Ich habe noch ein ewiges Leben. Leute, ich lebe nicht einmal, ich lebe 100-mal. Und ich lebe das ewige Leben. Halleluja. Mein Leben ist in Christus verborgen und in Christus geborgen. Niemand kann mich aus seiner Hand reißen. Und so weiter. Also ich bin bei Jesus sicher. Deshalb lass dich nicht auseinanderbringen und so weiter. Steh unter dem Segen Gottes. Lebe unter dem Segen Gottes. Lass uns aufstehen. Ich möchte heute, mir ist egal, vielleicht vergessen wir das Essen und das Abendmahl, ist egal, aber ich möchte Zeit nehmen noch zum Beten. Ich möchte das tun, was der Ananias beim Bruder Saul getan hat. Er ist einfach gekommen und sagt, lieber Bruder Saul, der Herr ist dir erschienen, der Herr ist dir begegnet, der Herr. Ich kann nicht viel tun, aber ich kann dich mit Gott in Verbindung bringen. Ich kann die Hand auflegen, und das ist das, was ich kann, das ist menschlich, aber das ist Gebet des Glaubens. Ich kann die Hand auflegen. Die Woche habe ich darüber gepredigt, die, wo da waren, die wissen, was es ist. Es ist etwas Gewaltiges. Es ist einfach der verlängerte Arm des Herrn, und ich möchte heute Morgen einfach ein verlängerter Arm Gottes sein, und ich möchte dir dienen, und Gott dient dir, nicht ich, Gott dient dir. Preis Gott. Cornelius, kannst du